Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Ja, hallo liebe Tiki-Taka-Gemeinde, ich darf hier mal wieder das Intro machen, denn das ist eine kleine Tradition geworden bei uns. Man muss dem Meister gratulieren und dann muss quasi immer der Unterlegene tun und deswegen herzlichen Glückwunsch Nils, Real Madrid ist zum 36. Oh. Mal spanischer Meister und ich darf hier zu Kreuze kriechen.
Gar nicht mitbekommen, Mensch. Ja, danke. Danke für die Erinnerung. Danke, danke. Sehr, sehr, sehr aufmerksam von dir.
Sehr aufmerksam von mir. Apropos gar nicht mitbekommen. Ich habe es eigentlich so richtig nicht mitbekommen. Denn ich war am Samstag beschäftigt etwas mit anderen Dingen.
Darf ich sagen?
Du darfst es sagen.
Ja, Alex hatte Geburtstag am Samstag, also da von mir auch noch Glückwünsche nachträglich. War vielleicht Dankeschön. Nicht ganz der optimale Tag für dich, wenn du im Hintergrund, was da so passiert ist. Aber gut, ich glaube.
Genau, ich war auch viel am Fußballplatz. Zwei wichtige Spiele für unsere erste und zweite Mannschaft, der DJK Aibach. Und dann gab es Kabinenfeier. Beide Mannschaften haben gewonnen. Oh. Also da ein schönes Geburtstagsgeschenk, ein doppeltes, wenn man so möchte. Und dann war auch Kabinenfeier und währenddessen spielte Real und währenddessen spielte Barca, ne? War ja alles Samstagnachmittag. Also etwas unglücklich für mich gelegen. Ich habe das Realspiel gar nicht mitbekommen, weil da lief unser Spiel noch. Ich musste die Schlussphase coachen, weil der eigentliche, also von der zweiten Mannschaft auch, und habe da das 1:0 über die Zeit gerettet, weil Kevin, der eigentliche Trainer, sich eingewechselt hat. Also da war einiges los. Ne? Und deswegen hatte ich das Realspiel gar nicht mitbekommen. Und das Barca-Spiel sah ich nur auf dem Handy während der Kabinenfeier mit auch dem ein oder anderen Gerstensaftgetränk. Deswegen, also richtig realisiert, was passiert ist, hat irgendwann am Sonntagabend dann.
Ja, so ein bisschen Frustsaufen dann vielleicht auch. Nee, das hast du jetzt beim Cadiz-Spiel von Real auch nicht allzu viel verpasst. Das 4-2 von Girona gegen Barca, das kann man sich aus neutraler Sicht absolut ansehen. Also auch die Highlights auf jeden Fall nochmal anschauen, jetzt unabhängig davon, was das für Auswirkungen hatte für Real, für Girona, für Barca. Aber ja, es ist dann doch tatsächlich passiert. Also da auch Ola von mir hier an die Tiki-Taka-Gemeinde. Da wird natürlich heute Real Madrids Meisterschaft ein großer Teil sein dieser 225. Folge Tiki-Taka. Auch nochmal die Bedeutung jetzt von Gironas Eroberung vom Platz 2. Es gibt gute Nachrichten für alle, wissen Sevilla, die können jetzt mathematisch nicht mehr absteigen. Das bedeutet aber auch, dass auf der anderen Seite quasi die letzten beiden Absteiger nach Almeria schon fast gefunden, besiegelt sind, wenn auch noch nicht mathematisch. Also da haben wir ein paar Themen. Es gab ja noch eine andere Meisterfeier in Spanien an diesem Wochenende und auch eine fixe Entscheidung in der dritten Liga. Da gibt es eine schöne Sache. Also da ist schon mal, haben wir da ein bisschen was zu bereden. Wir haben auch, müssen auch einen neuen Patron begrüßen, Alex Jonas, beziehungsweise er nennt sich hier Demon Cat. Ich weiß, wir wissen nur noch nicht, ob er Madridista, Barca-Fan ist. Er hat sich ja sogar als Rey hier uns dem Tiki-Taka-Support angeschlossen. Also da großes Gracias auf jeden Fall von mir und mal gucken, was er ist.
Ne? Großes Gracias für den Support. Apropos Meisterschaft. Wir hatten ja darüber gesprochen in unserer kleinen Sonderfolge. Es gab am Freitag ein Quickie-Tacker mit Rückblick auf das Bayern-Realspiel, mit Vorausschau auf unter anderem das katalanische Derby und eben die mögliche Meisterentscheidung. Ich dachte nicht, dass es so passieren wird an diesem Samstag. Du wolltest gar nicht, dass es passiert. Du hast ganz klar gesagt, bitte, bitte nicht Meister werden an diesem Samstag. Was da dahinter steckt, können sich alle Patrons nochmal anhören. Ja. Ist nur eine halbe Stunde gewesen. Also eine kurzweilige kleine Folge kann man sich nochmal anhören. Auf jeden Fall, ja, du wolltest nicht Meister werden und jetzt bist du aber Meister geworden. Also muss ich dir gar nicht gratulieren, sondern sagen, sorry.
Ja, gelaufen, Nils. Ja, ich danke Barca, ey. You had one job. Selbst das haben sie verkackt. Ja, du, man nimmt es natürlich trotzdem. Es war ja nur noch eine Frage der Zeit. Ich hätte auch das beim Auswärtsspiel in Granada am nächsten Wochenende. Real Madrid hat ja nur noch einen Punkt gefehlt nach dem Cadiz-Sieg. Und ja, mein Tipp war ein Barca-Sieg 3-2 in Girona. Du hattest, glaube ich, 2-1 getippt auf Barca. Das Tore fallen war klar und am Ende dann irgendwie, ja, wollte Girona halt doch ein bisschen mehr und so war halt das Thema jetzt mit dem Spielplan oder ein bisschen ärgerlich, dass La Liga es einfach eben nicht verschoben hat, diese zwei Spiele einfach, das eine 2 Stunden vor, das andere 2 Stunden später, dann hätten sie ja trotzdem noch einzeln die Spiele gehabt, so hätte man einfach auch diesen Moment der Feierlichkeit größer gehabt mit den Fans im Bernabeu, das wäre einfach dann netter gewesen, so war das so nichts Halbes und nichts Ganzes, es waren natürlich Fans an der Cibeles, unser Marlon war auch da, hat ein bisschen was dokumentiert, aber da war halt nichts Offizielles, keine Bühne mit Musik aufgebaut, einfach nur ein paar Fans, die Mannschaft hat noch das Girona-Bas Barca-Spiel im Bernabéu zusammen verfolgt mit der Familie, was bestimmt auch ein schöner, intimer Bonding-Moment war fürs Team selbst. Das, ich meine, wir reden ja bei Antonio Rüdiger, der hat mit 31 Jahren jetzt seine erste Meisterschaft überhaupt gefeiert und so weiter. Ich glaube, da freuen sich schon sehr viele, sehr besonders. Bellingham nach dem BVB-Ding letztes Jahr, aber irgendwie, ja, dann feiern sie da ein bisschen, danach fährt jeder im Auto halt nach Hause und wer weiß, was sie dann noch zu Hause gemacht haben, aber es ist natürlich der Fokus auf die Bayern, aber man hätte es trotzdem ein bisschen besser machen können mit vielleicht irgendwie dann, zumindest wenn der Moment einfach im Bernabéu mit den Fans gewesen wäre, so, yo, wir gewinnen jetzt gegen Cardiff, sind jetzt immer Selbstmeister, weil davor wäre dann vielleicht das Girona-Spiel gewesen, aber hätte wäre, das ist halt das irgendwie wieder ein bisschen typisch La Liga, wo natürlich auch der Pokal erst wieder spät vergeben wird und es ist halt irgendwie immer ein bisschen nicht ganz optimal, aber immerhin.
Nicht nur nicht ganz optimal, einfach schlecht geplant. Ich habe es ja in der Sonderfolge am Freitag kritisiert. Sie hätten ja die Spiele einfach tauschen können. Dass man einfach die Uhrzeit tauscht, dass man sagt, 16:15 ist Girona-Barca und dann 18:30 ist halt das Real Madrid-Spiel. Und dann hätte Real gewusst, mit einem Sieg sind wir Meister und hätte auf dem Rasen gefeiert und eben nicht im TV-Raum. Also einfach, und dann hättest du eine richtige Meisterschaft gehabt. Also auch für die Zuschauer im Stadion, für die Zuschauer daheim. Das ist einfach bodenlos schlecht von der Liga gehandelt. Sie tauschen ja immer gerne kurzfristig Spiele aus und verschieben zum Beispiel Barca-Valencia war ja eigentlich Samstag, haben sie dann eine Woche, 10 Tage vorher auf Montag verschoben, weil es ja da für beide nichts mehr ging, wegen dem TV-Slot, da gibt es offenbar mehr Geld oder mehr Leute schauen in China, in den USA, keine Ahnung wozu, aber wenn eine Meisterschaftsentscheidung fallen kann, dann verschieben sie nicht vor allem, du musst es ja nicht mal den Tag ändern, sondern wirklich nur 2 Stunden vorziehen und das andere 2 Stunden nach hinten verschieben und das machen sie dann nicht und schaden so ihrem eigenen Produkt. Ich habe es
so viel zum Thema Tebas ist Real Madrid-Fan. Auch nicht ganz mit vollem Herzen dann vielleicht. Ja, es ist jetzt so, wir Madridistas nehmen das natürlich trotzdem, auch wenn, wie gesagt, nächstes Wochenende, zumindest nach dem Bayern-Spiel, einfach dann nochmal so eine Freude-Sache zu haben. Egal, jetzt ist es so, ich werde nur ein paar noch Statistiken erstmal aufzählen. Für Real Madrid war es ja jetzt die 36. Meisterschaft, Rekordmeisterposition damit ausgebaut. Übrigens in den Top 5 Ligen hat jetzt keine Mannschaft, hat kein Verein mehr. Juventus ja auch 36. Da gibt es einige Spieler, die haben schon einige Titel gesammelt. Jetzt bei Real haben jetzt Nacho und Modric mit ihren jeweils 25. Titel sind auf Platz 1 gezogen, haben da jetzt mit Marcelo und Benzema gleichgezogen und es könnte ja noch in der Saison, sie könnten ja beide Nacho und Modric mit noch einem 26. Titel vielleicht in dieser Saison gehen. Für Florentino Perez, der hat auch Platz 1 jetzt erobert, hat den großen Santiago Bernabéu mit seinen 33 Titeln auf Platz 2 verdrängt. Perez steht jetzt bei 34 und Carlo Ancelotti, der hat noch ein kleines Stückchen bis zu Platz 1. Carlo Ancelottis, es war der 12. Titel, die 2. Meisterschaft und er steht jetzt auf Platz 2, hat damit Zidane und seine 11 Titel verdrängt und Miguel Muñoz ist aus den 50ern, 60ern die große Trainerikone mit 14 Titeln, dabei waren 13 große Titel, also da kann, das kann Carlo Ancelotti theoretisch noch einholen, aber er bleibt La Ligas ältester Meistertrainer, war es schon beim letzten Mal mit damals 62 Jahren, jetzt mit 64 Jahren der älteste Meistertrainer und wird bestimmt auch hier gleich noch ein bisschen Lob erfahren. Zumindest haben wir auch eine gute, schöne, gut zusammengefasste Nachricht vom Hassan bekommen. Das lese ich jetzt mal vor, da sind viele Themen drin, denen werden wir uns gleich nach und nach widmen. Erstmal die Nachricht. Ich möchte gerne eure Meinung zur ganzen La Liga-Saison wissen. War Barca zu schwach oder Real zu stark? Dazu will ich auch erstmal Ancelotti loben. Was Ancelotti gemacht hat, ist unfassbar. 3 Kreuzbandrisspatienten, den Ballon d'Or-Sieger im Sommer verloren. Dazu waren Vinicius, Tchouaméni, Camavinga und so weiter monatelang verletzt und nur eine Niederlage in der Liga. Chapeau, Carlo. Und was denkt ihr, wie es nächste Saison der Fall sein wird? Wird es nächste Saison spannender oder macht es Real wieder so locker wie in dieser Saison? Weil der Kader von Real wird ja nicht unbedingt schwächer, mit wahrscheinlich dann zu wie Mbappé, Endriki, Leny Yoru, vielleicht sogar ein Davies. Danke Hassan, das ist wie gesagt ganz gut zusammengefasst. Ich würde jetzt auch gar nicht unbedingt sagen, dass die Meisterschaft jetzt locker war. Klar, es ist der fünftletzte Spieltag gewesen, so wie Barca letztes Jahr, wo Real das jetzt eingetütet hat und das auch mit mehr Punkten als Barca letztes Jahr. Real ist die beste Offensive, ist die beste Defensive, 18 Spiele zu 0 gewesen, da der La Liga oder Real Madrids Vereinsrekord liegt bei 19 Spieltagen, also da fehlt auch noch nur einer. Das sind schon alles absolute Topwerte mit den vielen Verletzten, die Hassan gestern angesprochen hat. Also ich meine, deine komplette Stammabwehr Alaba, Militao ist einfach mal ausgefallen, die komplette Saison. Dafür natürlich hat Rüdiger einen Riesensprung gemacht, auch Nacho irgendwie funktioniert. Teilweise hattest du gar keinen Innenverteidiger im Kader. Es gab diesen 4-0-Sieg gegen Girona, wo wir ja auch schon gesagt haben, so, jo, das war's jetzt eigentlich mit der Meisterschaft. Da standen einfach Carvajal und Tchouaméni in der Innenverteidigung. Also Ancelotti gebührt da sehr viel Lob. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt locker war, auch wenn es natürlich irgendwo, wie gesagt, fünf letzter Spieltag ist das dann schon eine Ansage. Aber ein bisschen strecken musste sich Real auch und auch mal aufs Glück vertrauen. Und natürlich gab es auch dieses Ding gegen Almeria. Aber wenn das dann am Ende doch nur unentschieden ausgegangen wäre, ja, dann wäre die Meisterschaft ja jetzt trotzdem bald fällig gewesen. Also gibt da schon viele besondere Sachen, um erstmal nochmal rein auf diese Saison 23/24 von Real Madrid zurückzublicken, wo man schon, glaube ich, einen Hut ziehen kann vor der Mannschaft, vor Ancelotti.
Ja, souverän war es halt. Also locker, ja, angesichts des Vorsprungs kann man es natürlich so nennen, aber vor allem war es wirklich souverän, wie ich fand. Es gab aber trotzdem so ein paar, ja, so ein paar Key-Moments in Spielen, Spiele an sich, aber auch wirklich Situationen in Spielen, die am Ende dafür gesorgt haben, dass es so souverän und locker war, aber zwischendrin war es brenzlig. Ne? Du hast Almeria genannt, das kannst du auch verlieren, das Spiel, oder zumindest unentschieden kann es ausgehen. Ne? Das ist dann bekommt vielleicht das noch ein bisschen eine andere Dynamik, ohne dass ich jetzt sage, oh, dann werden sie ja nicht Meister, um Gottes Willen. Ne? Aber es sind halt so Schlüsselspiele, die halt dann schon den Ausschlag geben können, dass Barca da vielleicht nochmal 2 oder 3 Punkte näher rankommt. Der erste Klassiker, ne, mit dem Sieg in der 93. durch Bellingham, wo sie 60 Minuten, oder wo Barca 60 Minuten die bessere Mannschaft war, lass das wenigstens unentschieden ausgehen. Ne? Sieht es auch nochmal anders aus. Im Rückspiel hast du ja auch wieder in der 90. getroffen, da gab es ja auch eine ein oder andere Entscheidung, die vielleicht unglücklich lief. Also, und dann hat Barca natürlich auch gegen Girona im Heimspiel und gegen Villarreal, glaube ich, auch in der jeweils 90. dann immer Tore kassiert. Also es gab schon so 5 Spiele, die einen Punkteswing hatten in die eine wie die andere Richtung, sodass es jetzt natürlich klar aussieht. Aber wenn diese 5 Spiele einfach mal ein bisschen anders enden, kann es halt doch wesentlich spannender und enger werden. Ne? Und dann reden wir nicht über locker, sondern über vielleicht auch verdient, aber eben wesentlich knapper. Aber so sieht es natürlich glasklar aus, ne? Mit diesem riesen Vorsprung. Sie waren mit Abstand die abgezockteste, souveränste Mannschaft, die sich die wenigsten Blöße gegeben haben. Und daran ist dann am Ende immer Barca selbst auch schuld, dass es so klar wurde, ne? Die einfach zu viele Fehler machten, vor allem Abwehrfehler. Barca hat ja 20 Gegentore mehr kassiert. Das ist einfach schon heftig. Also fast doppelt so viele Tore. Ne? 22 Gegentore Real Madrid, 43 Barca. Also 20 Tore mehr ist halt dann doch ein bisschen viel und zeigt halt auf, die einen waren hinten sehr souverän und die anderen waren hinten zu oft zu vogelwild, auch jetzt wieder gegen Girona. Mhm. Und dann reicht es halt nicht, um ja irgendwie den Titelkampf spannend, ausgeglichen und auf Augenhöhe zu gestalten.
Ja. Ja, ich glaube, Real hat da auch eben speziell gegen die beiden direkten Konkurrenten Girona und Barca denen auch so psychologischen Schaden verpasst. Also allein dieses Rückspiel, dieses 4-0, das war, glaube ich, so ein Dämpfer auch für Girona, dass sie danach auch irgendwie ein bisschen Federn gelassen haben. Jetzt natürlich haben sie ihre Heimstärke noch. Barca eben beide Male in der Nachspielzeit dann eben zu schlagen, ist schon auch irgendwo ein kleiner Dämpfer gewesen. Also da kommt schon viel zusammen. Glück gehört immer dazu. Es gab noch nie einen Meister, der gesagt hat, ah, wir hatten ein bisschen Pech diese Saison. Brauchst immer mal diese glücklichen Spiele. Trotzdem ist jetzt auch Real Madrid nicht die Mannschaft mit den meisten Remontadas in dieser Saison. Das ist zum Beispiel nämlich Girona. Ich glaube, in 8 oder 9 Spielen haben sie nach Rückstand gewonnen in dieser Saison. Die haben da den Bestwert. Ich bin einfach auch ein bisschen happy, dass ich mit meiner natürlich mutigen Prognose zu Saisonbeginn, natürlich hatte ich in der Saisonvorbereitung gesagt, jo, Real Madrid hat eigentlich den besseren Kader, meiner Meinung nach wird Meister. Dann kamen die Kreuzbandrisse von Courtois und Militao innerhalb von 2-3 Tagen. Ich bin noch bei der Prognose geblieben, weil ich einfach Real Madrid mehr als diese Einheit, diese Teamfähigkeit sehe. Das hat auch Ancelotti oft zusammen hervorgehoben, im Sinne von, wenn jemand ausgefallen ist, dann springt das Team ein, die bügeln die Fehler des anderen aus und hält einfach mehr aus, haben einfach diese maximale Motivation, was man bei einem Bellingham, bei einem Rüdiger gesehen hat, die einfach oft über sich hinausgewachsen sind. Deswegen war das da schon eine absolut verdiente Meisterschaft, auch wenn es, wir haben es zu Saisonbeginn noch gesagt, es wird enger dieses Jahr. Jetzt ist es, wie gesagt, am gleichen Spieltag passiert wie letztes Jahr, eben am 34. Aber das heißt jetzt nicht, dass das super locker war. Und ja, auch da eben nochmal Lob für Ancelotti, was der aus den wenigen Werkzeugen, die er hatte. Ich hatte ja schon nach dem Militao-Kreuzbandriss gesagt, boah, eigentlich müsste da jetzt noch wer kommen. Als dann auch noch Alaba sich im Dezember das Kreuzbandriss gerissen hat, dann war es nicht mehr naiv, sondern war schon meiner Meinung nach fahrlässig, keinen zu holen. Wie gesagt, es gab Spiele, wo gar kein Innenverteidiger im Kader war. Aber wir sind trotzdem Meister, Real Madrid trotzdem im Champions League Halbfinale mit Kurs auf Finale. Das ist schon einfach beeindruckend, wie Ancelotti auch hier und da bei einigen Spielern auch was anderes sieht, wie er Bellinghams Position angepasst hat, der hat was, 18 Tore in der Liga, wie er auch Carvajal auf einmal entdeckt hat, so, ey, du hast ja voll die Abschlussstärke im Strafraum, komm, geh du mal mehr nach vorne, und Carvajal steht auch schon bei 3-4 Toren, also hat hier und da seine Umstellungen funktionieren, Kamavinga links, Tchouaméni in, das ist einfach dann auch herausragend, dass du gar nicht unbedingt einen Kader mit 25, 30 Spielern brauchst, sondern dass du doch nur auf irgendwie 18, 19 Spieler setzen kannst und es scheinbar funktioniert, also jetzt Militao, Courtois, Güler, die kommen jetzt erst zum Saisonende im Einsatz, er hatte ja wirklich nur seine 17, 18 Spiele, auf die er sich gesetzt hat, ohne irgendwie sich in der Jugend zu bedienen, was man sich mehr wünschen würde, setzt doch häufiger einen Güler, einen häufiger einen Nico Pass oder wen auch immer, aber Ancelotti ist da stur, setzt auf sein Team und es gibt ja nichts zu kritisieren, er ist da die absolute Trainerlegende, die einfach, wie gesagt, gewisse Dinge in Spielern erkennt, sie besser macht, die ein großes Team hinter dem Team formt, also sein Co-Trainer Davide macht da auch einen Riesenjob, glaube ich, in der Analyse von Spielen. Antonio Pintus ist sehr wichtig für die Regeneration der Spieler und generell die Mannschaft zieht da einfach sehr an einem Strang, ist da sehr besessen danach, sich zu verbessern, auch sich in der Regeneration zu steigern, sich zu verbessern im Spiel. Ich glaube, da Tchouaméni, Vinicius sind da alles richtige Vollprofis und das ist schon ein sehr gutes Fundament, was Real Madrid da sich jetzt aufgebaut hat. Und ja, im Hinblick auf die Zukunft, wir haben bei Real total einen Kommentar von unserem Edien von wegen, er sieht da schon so ein bisschen Tendenzen, das könnte jetzt eine Dominanz geben wie in den 80er Jahren. Ich meine, Real Madrid hat ja jetzt auch in den letzten 5 Jahren 3-mal die Meisterschaft gewonnen, das gab es zuletzt in den 80ern, damals dann sogar noch 5 Meistertitel in Folge. Das sehe ich jetzt noch nicht direkt, klar, aber irgendwo, ja, der Kader wird, wie Hassan schreibt, jetzt nicht unbedingt schwächer. Es könnte natürlich Nacho, Modric, Kroos, ist noch unklar, aber Mbappé, ne? Mm. Ist gut möglich, Enrique Linioro, vielleicht David, es wird nicht schwächer und ich sehe noch nicht, dass Barca deutlich besser wird. Klar, könnte da ein Bernardo kommen, oder vielleicht Kimmich, gibt es die Gerüchte, aber dafür müsste dann auch halt ein Araujo und Pedri und De Jong gehen oder so. Also, ich glaube, Barca hat deutlich mehr Baustellen als Real Madrid.
Ja, ich glaube auch, dass Real nächstes Jahr eher besser wird. Mm. Oder ja, besser ist ja immer so eine Sache. Ja. Von der Punkteausbeute, ja, viel besser geht's ja nicht als nur eine Niederlage. Ja, ne? Genau. Das ist ja schon sehr, sehr gut. Aber ja, vielleicht noch einen Ticken souveräner, natürlich nochmal torgefährlicher mit Mbappé vorne drin, ne? dem richtigen, naja, richtiger Neuner ist ja auch nicht. Er spielt ja eigentlich lieber links. Also es wird sogar interessant zu sehen sein, wo er da spielt. Halt. Aber auf jeden Fall schlechter sollten sie nicht werden, wenn Mbappé kommt, da gebe ich dir recht. Und deswegen, das könnte tatsächlich eine dominante Geschichte werden, weil Barca hat in der Saison viele, viele Probleme gehabt und Xavi bleibt. Also so viel wird sich da nicht ändern, auch weil sie finanzielle Probleme haben. Von daher Stand jetzt, ja, würde ich auch eher sagen, Gefühl wahrscheinlich eher Titelverteidigung, aber ist natürlich noch sehr, sehr früh. Ja. Aber ich bin da schon bei Hassan, die Zeichen stehen schon auf nicht geringe Chancen, die Titelverteidigung einzufahren. Ja, apropos verdient und locker, dazu habe ich auch noch was. Ich habe mir die Tabelle nach XG angesehen, kann man bei FOTMOB machen, also XG Expected Goals, XG Against, die Tore, die expected waren, dass man sie kassiert und am Ende gibt es eine X-Points-Tabelle, die ist richtig kurios. Nach dieser X-Point-Tabelle.
Ich rechne nicht mit Real auf Platz 1, weil es so viele späte
wilde. Genau, offenbar. Ja, gut, nicht nur die späten, sondern auch ne, deine Torchancen, die werden ja ausgerechnet in Torwahrscheinlichkeiten und dann wird errechnet, naja, wie oft hatten sie eine höhere XG als der Gegner. Da ist Barca Erster mit aber 3 Punkten weniger. Also auch kurios, ne? Sie haben jetzt 73 Punkte, hätten dann aber nur 70, sind aber trotzdem vor Real Madrid, weil Real Madrid 19 Punkte weniger nach XG und XGA hat.
Das ist auch wild.
Auch wild, ne? Also Real müsste laut diesem, also nicht müsste, sondern ne, von den Torchancen her, hätten sie 10 Tore weniger geschossen, 9 Tore mehr kassiert und 19 Punkte weniger geholt und wären dadurch Zweiter. Auch kurios, Girona 18 Punkte weniger geholt. Die werden aber immer noch Vierter, also immer noch Champions League, müssten aber 18 Punkte weniger haben, laut XG. Auch bemerkenswert, ne? Dass das offenbar, ja, viele knappe Spiele oder Real Madrid sehr, sehr eiskalt und haben halt aus vielleicht geringeren Torchancen immer das Maximum gemacht.
Viele Standardtore, ich glaube.
So, ne, Standardtore wahrscheinlich, ja. So kann man es übersetzen. Und am Ende der Tabelle auch super spannend. Was glaubst du, wer Tabellenletzter wären jetzt?
Also ich weiß, dass Almeria die Mannschaft mit den 8 meisten Abschlüssen ist, deswegen sehe ich die nicht unten. Die sind schon spielerisch stark. Ich schätze mal, dass Cadiz ganz unten ist, weil die offensiv, ich sehe die am spielerisch limitiertesten, schwächsten.
Ja, also Almeria müsste, Achtung, sage und schreibe 21 Punkte mehr haben. Unfassbar. Ja. Damit wären sie 17. Also würden nicht absteigen, wobei es natürlich knapp wäre, aber 21 Punkte mehr.
Auch Ghana da müsste 13 Punkte mehr haben. Ne? Die hatten ja auch ein paar sehr, sehr gute Spiele gegen die Top-Mannschaften, aber irgendwie ja, Abwehr zu schwach. Tabellenletzter wäre übrigens Las Palmas.
Oh.
Die 9 Gegentore mehr kassiert hätten und 4 Punkte weniger hätten. Also es wäre unten wäre es richtig eng, aber Las Palmas wäre letzter mit nur 33 Punkten.
Vor Cardiff dann, oder?
Gefolgt vor Granada 34 und Cardiff 37. Okay. Mhm. Also die, auch Cardiff müsste 11 Punkte mehr haben.
Doch.
Und 8 geschossene Tore mehr. Also
ja. Hätte ich jetzt auch nicht
gedacht. Ist natürlich ein bisschen eine Spielerei und Makulatur, aber diese X-Points-Tabelle ist einfach sehr interessant. Mhm. Real 19 Punkte weniger, Girona 18 weniger. Und die Abstiegskandidaten, die glasklaren, ne, in Almeria und Granada müssten 20 und 13 Punkte mehr haben. Also schon interessant, wie, ja, ich habe es ja gesagt, es gab so einen Swing in manchen Spielen. Mhm. Da kann man so ein bisschen ablesen, ja, dass es vielleicht dann doch hätte knapper sein können, als es am Ende war.
Naja, gar keine Frage. Also Barca spielt ja jetzt auch keine katastrophale Saison. Sind ja auch spielerisch da, haben ihre Ballbesitzphasen alles und auch schnüren den Gegner mal im gegnerischen Strafraum ein. Aber da fehlt halt irgendwie diese Durchschlagskraft, die Real und speziell auch Girona hat man jetzt auch gegen Barca wieder gesehen, dieses Selbstvertrauen, dieses wir gehen natürlich aufs nächste Tor und es hätte ja fast noch 5-2 ausgehen können, also es war ja einfach wieder ein Wahnsinnsspiel, wie schon im Hinspiel, wo es ja auch 4-2 ausgegangen ist.
Du kannst das Girona-Barca-Spiel auch wunderbar als Beispiel für diese X-Points-Tabelle nehmen, denn nach XG hätte Barca dieses Spiel auch wieder gewinnen müssen. Sie hätten einen 2,50er XG und Girona einen 1,80er. Jetzt, wenn du dir natürlich die zweite Halbzeit ansiehst.
Klar, das Porto-Tor ist, hat ein XG von 0 quasi.
Genau, ja, aber solche Sachen halt, ne? Das ist so ein geringes, das ist vor allem Volley von der, ja, vom Strafraumeck, der hat ein mega, 0,03 übrigens ist der XG von Porto. Ja, aber genau so kommt es halt zusammen. Ne? Barca halt oft auch in den Spielen, in denen sie verloren haben, also auch Villarreal das Hinspiel, ich glaube Girona das Hinspiel, hatten sie oft einen höheren XG als die Gegner. Mhm. Was vielleicht auch, ich habe es jetzt nicht nachgesehen, aber wahrscheinlich auch in beiden Klassikos möglicherweise. Ne? Dann hättest du einen 6-Punkte-Swing. Und so kommt das eben zustande, dass man ja dann laut dieser Tabelle bei FOTMOB eben eigentlich viel mehr Punkte haben müsste, aber am Ende, ja, XG ja trotzdem nur mal Makulatur, ne?
Ja, mal schauen. Also so hinsichtlich jetzt Zukunft und neue Ära Real Madrid, das ist alles natürlich rein hypothetisch. Vor allem, wenn man schaut auf die Statistiken, denn das ist jetzt ein kleines Lob an La Liga, denn in den letzten 6 Jahren gab es nie eine Titelverteidigung. Da war immer quasi ein abwechselnder Meister danach, ne? Barca, dann Real, dann Atleti, dann Real und so weiter. Real 3-mal in den letzten 5 Jahren und das wisst ihr auch, die letzte Titelverteidigung von Real Madrid gab es in den Jahren 2007 und 2008. Also ist eine Weile her, ja, hat man schon dann 2022 nach der Meisterschaft gesagt, hatte ich dann auch gesagt, jo, dieses Mal ist es fällig. Da war das Team dann doch irgendwo satt oder zu veraltet, keine Ahnung. Aber jetzt die Jungen sind da und wenn dann wirklich noch, ihr wisst schon, wer kommt, müsste das schon zur ersten Titelverteidigung seit dann, was sind das dann, 17 Jahren oder so reichen. Also es wird dann auch mal Zeit, einfach auch um mal wieder da eine nationale Dominanz mehr aufzubauen. Aber ihr habt es gehört, Barca wird jetzt spielerisch nicht so viel schwächer werden. Die werden ihre Anteile haben, ihre Chancen, ist dann nur eine Sache von Chancenverwertung. Wie viele Fehler du auch hinten machst, also da auch Sergi Roberto, wir können jetzt so langsam zum Spiel Girona-Barca gehen, was da auch der Rückpassfehler, warum spielt er den überhaupt so nach hinten? Und natürlich ist dann Girona da und lauert und ist irgendwie, und Porto ist irgendwie 40 Meter Sprint legt er hin, um dann irgendwie da angespielt zu werden von Dorfbrück. Das war schon auch viel Defensivschwäche, was da auch Araujo die letzten Wochen zusammenspielt. Koundé auch nicht mehr so griffig. Also für mich sind ja die beiden, Araujo, Koundé, zwei der geilsten Verteidiger der Liga, aber die sind auch aktuell nicht mehr so ganz wiederzuerkennen. Und wenn du hinten so viele Fehler machst, jo, dann reicht es eben nicht, wenn du vorne 2 Tore gegen Girona machst und dann kassierst du halt auch 4. Das ist schon auch wieder so ein bisschen bezeichnend gewesen, dieses Spiel.
Ja, so ein bisschen bezeichnend, wobei dieser Sergi Roberto-Fehler, der ist ja wirklich haarsträubend von so einem erfahrenen Mann. Also wenn irgendein anderer diesen Fehler macht, was weiß ich, Fermin oder so, ne, dann, ja, junger Kerl und so, aber darf dir nicht passieren als Veteran. Deswegen ja umso eigentlich überraschender, dass just ihm das passiert. Mhm. Und hatte ich da natürlich, also dieser Doppelschlag, der hat die Mannschaft gekillt, das hast du einfach gesehen, ne? Nicht kurz nach der Pause, aber dann innerhalb kürzester Zeit, ich glaube die 65. Ne? 65., 67. von diesem Doppelschlag, vor allem aufgrund der Art und Weise, weil es ja 2 Ballverluste an der Mittellinie waren, die unnötig waren. Und dann das Umschaltspiel von Girona ist halt brutal. Also wie sie da ausschwärmen, ne? Mit welchem Speed sie über die Flügel kommen, dann immer wieder die Cutbacks, das können sie ja besser als jeder andere. Also mit diesen Cutbacks, diesen Ablagen von außen nach innen in den Rückraum, damit konnte ja Barca gar nicht umgehen. Ne? So viel ja, glaube ich, dann auch das das 3-2, dann gab es nochmal eine Riesenchance aus 5-2 in der, keine Ahnung, war 90. Da hat ja Koundé auf der Linie, glaube ich, geklärt. Das war ja genauso wieder zurückgelegt in den Rückraum. Also es ist ein klare Angriffsstruktur, die es da gibt, und damit kam Barca gar nicht zurecht nach Ballverlusten, die eben so teuer waren. Diesen Doppelschlag konnten sie nicht verkraften irgendwie als Mannschaft, deswegen war die zweite Halbzeit, wie gesagt, ich habe es ja nur im Handy gesehen, aber was ich so mitbekommen habe, erste Halbzeit ja war eher, wie wir es getippt haben, ne? Schlagabtausch mit trotzdem dem dominanteren Barca und dann
geht auch zweimal in Führung Barca, also.
Ja, hatten ja auch, glaube ich, noch einen Lattenkopfball, ne?
Ja, genau.
Und auch noch so ein, zwei gute Abschlüsse. Also da ging das Spiel eher so in die Richtung, wie man sich's dachte, konzentriertes Barca und Girona, ja. Aber dann Ballverluste, die haben die Mannschaft gekillt, und du hast doch gesehen, irgendwie konnten sie sich davon nicht mehr erholen, ne? Von diesen zwei schnellen Toren um die 75. rum. Das, obwohl ja noch genügend Zeit war und es stand ja nur 2-3. Aber davon haben sie sich nicht erholt. Also da sieht man auch mental die Mannschaft, ne? Das waren jetzt, glaube ich, zu viele Rückschläge, zu viele Tiefschläge binnen kürzester Zeit. Zu oft kassierst du auch zu leicht Gegentore. Ja, dass du solche Situationen auch mal nicht überstehst, sondern dass es immer auch ein Gegentor gibt. Ne? Auch PSG immer sofort das Gegentor. Real Madrid hat 3-mal getroffen, PSG hat 4-mal getroffen. Also das sind auch immer, ist auch, glaube ich, psychologisch zu viel, um es irgendwie zu verdauen. Und ja, ich glaube, die Mannschaft braucht einfach nur Ferien, Sommerpause, Ruhe und dann Restart im Sommer. Aber aktuell, ja, sind sie schon mental am Boden, glaube ich.
Ja, sieht man auch eben an einigen Statistiken. Jetzt 43 Gegentore, die hat es schon angesprochen, das ist Barcas schwächste Defensive seit 2008. Auch damals gab es 43. Der Rekord liegt, glaube ich, von 2001, damals 57 Gegentore. Und wir haben ja noch 4 Spieltage. Und wenn es jetzt für Barca ist, es geht immer noch natürlich um was, weil Girona ist nur einen Punkt entfernt und du musst ja eigentlich Vizemeister werden für auch die Supercopa-Millionen, um auch die TV-Millionen generell für Platz 2 mehr zu bekommen. Aber ja, ich sehe halt diese Selbstreflexion weiter nicht, dass du eben selbst zu viele Fehler machst, dass du anfällig hinten bist, dass du eben nicht mit allem klarkommst, das sehe ich halt eben auch beim Trainer nicht. Und da sind wir jetzt wieder kurz bei Xavi, denn meiner Meinung nach war der jetzt mal wieder sehr dreist zu behaupten nach dem Spiel, dass Barca in beiden Spielen gegen Girona und beiden Spielen gegen Real Madrid eigentlich die bessere Mannschaft bzw. überlegen war. Klar hattest du hier gute Phasen und Ballbesitz, aber ich weiß nicht, ob da all das noch dreist naiv ist oder schon irgendwo bewusste Gehirnwäsche, damit das irgendwie Barca-Fans auch nachplappern, denn erst, dass er zweimal mit Barca aus der Champions-League-Gruppenphase rausgeflogen ist, wisst ihr alles, länger her, hat die letzten 4 Klassikos verloren mit 13-4 Toren, er hatte in einer schwachen Phase im Januar auch einfach keinen Bock mehr, trat dann zurück, wurde dadurch immer noch miesepetriger und hat noch mehr gelbe Karten gesammelt, keiner hat mehr gelbe Karten gesammelt, er rutschte dann jetzt eben vom Platz 2 auf Platz 3 ab, drohte jetzt nach der verpassten XXL-Club-WM-Qualifikation, ne, sind ja auch Millionen, jetzt auch die Supercopa-Qualifikation zu verpassen, also ich frage mich da schon, in welche Welt erlebt, dass er da einfach nach so einem Spiel sagen kann, ja, eigentlich hätte man hier jetzt 12 Punkte aus diesen 4 Spielen verdient gehabt. Sagt doch wenigstens unentschieden, wäre auch ein Klassiko okay gewesen, aber da immer dieses, ja, wir waren überlegen, wir waren besser. Nein, wart ihr nicht. Ihr habt so viele Gegentore kassiert, so kannst du nicht gewinnen. Aber gut, Xavi halt.
Übrigens sogar die katalanischen Freunde und Brüder aus Girona haben Xavi Quédate gesungen im Stadion. Basti Kvetnau war ja sogar live vor Ort, er hat dann ein stimmungsvolles Spiel erlebt.
Oh ja.
Aber ja, allein diese verhöhnenden Gesänge, ne? Man kennt sie aus Madrid natürlich, aber selbst die Fellow Catalans das singen.
Stimmt. Ich dachte auch, die werden so ein bisschen verbrüdert, die Clubs, durch die Guardiola-Brüder und hier.
Ja, was ist verbrüdert? Ich habe es jetzt absichtlich so ein bisschen überzeichnet, aber ich hätte es nicht erwartet, dass tatsächlich die Girona-Fans den FC Barcelona da verhöhnen, weil ich schon gedacht habe, da gibt es jetzt nicht so die Konkurrenz. Gedanken oder die, ne, dass man sich so, Spinnefeind ist man sicher nicht, und in dem Einzugsgebiet in Girona wohnen hundertprozentig so viele Barca-Fans, von daher ja, hat es mich tatsächlich überrascht und spricht auch ein bisschen Bände, ne, wenn die Vereinslegende da so verhöhnt wird in verschiedenen Stadien, so wegen, bleib doch bitte, eben weil du ja eine schwache Ausbeute hast, wie du ja vorgezählt hast. Ja.
Es kann ja auch gar keine Konkurrenz richtig entstehen, weil wer das jetzt noch nicht wusste, die wievielte Saison spielt der FC Girona in der Primera Division? Das ist die 4. Saison. Und jetzt haben sie sich nach der Europa League-Qualifikation jetzt auch die Champions League gesichert. Die waren vor 3 Jahren noch in der 2. Liga. Also deswegen können die da gar nicht groß Konkurrenz mit Barca sein oder was auch immer. Aber ja, die spielen einfach einen überragenden Fußball. Und da kann man natürlich, muss man auch kritisieren, hier diese Vernetzung mit der Man City Group, dass du da einfach mal locker an so Spieler rankommst, wie Savio, okay, aber es ist halt auch viel mehr, es ist mutiger Fußball, den Mitchell spielen lässt, was auch nicht selbstverständlich ist. Also andere große Vereine mit irgendwie guten individuellen Spielern sind da schon eher gescheitert. Girona hat auch ein super eigenes Scouting, Dorfbück, Zigankopf irgendwo erkannt und geholt und die funktionieren halt voll. Dieses große Selbstvertrauen, was diese Mannschaft hat, die vielen Remontadas, das ist einfach der Wahnsinn. Hier habe ich nochmal die Statistik. Also 8 Remontadas in dieser Saison. Der Rekord liegt von Real Madrid aus der Saison 11-12. Damals 9 erfolgreiche Aufholjagden. Also da ist einfach, es sind noch 4 Spieltage. Also Girona schreibt weiter Geschichte, schießt gefühlt das Tor des Jahres mal eben gegen Barca, eben das Ding von Porto. Mal gucken, was das wird und werden jetzt einfach Champions League spielen. Also das muss nicht sein im Sinne von, da hätte auch Europa League gereicht, ne? Den Platz hätte auch gerne der Athletic Club haben kann oder wer auch immer. Aber wie gesagt, rein spielerisch, sportlich ist das ja ähnlich attraktiv wie das, was Stuttgart und Leverkusen in dieser Saison zeigen. Einfach voll offensiv, spielerisch irgendwie. Du kannst sie gar nicht errechnen, weil sie so variabel sind. So viele gleichzeitig laufen und starten, wenn irgendwo wer einen Ballbesitz bekommt. Das ist einfach schön anzusehen. Auch ein gutes Zeichen für La Liga, dass da mal wieder eine Mannschaft ist, die eben mit voller Offensivpower nach vorne kommt. Auch wenn jetzt vielleicht das Stadion nicht unbedingt Champions League tauglich ist, ist ja das kleinste der Liga, sehr provisorisch, teilweise Gerüstbau. Aber gut, Girona goes Champions League. Chapeau.
Ja, wurde auch ganz schön gefeiert auf dem Rasen. Ne? Die Champions League-Hymne ertönt ja. Mit Schlusspfiff. Trikots hatten die Spieler bereit. Also das war schon ja ganz besonderes Flair da in diesem kleinen Stadion. Aber ja, dass das ein Champions League-Stadion ist, ich weiß nicht. Mhm. Wie da die Regularien sind der UEFA Champions League, ob das reicht, wahrscheinlich schon. Aber
die Stefano hat auch gereicht, aber das waren ja nochmal andere Umstände.
Stimmt, ja. Aber ja, das, also mit diesem provisorischen Stahlgerüstbau, ne? Da, boah, ja, hat jetzt nicht so Champions League Flair das Stadion und wie gesagt, die Mannschaft ist erst zum 4. Jahr überhaupt erstklassig, also umso bemerkenswerter, dass sie da die Champions League auch erreichen und Barca in beiden Spielen schlagen. Mhm. Ja, und Xavi, naja, er versucht es halt positiv zu zeichnen, für positive Gedanken zu sorgen, so nenne ich es jetzt mal, rund um den Verein, in der Mannschaft, vielleicht an die Fans. Ob das immer so die Wahrheit ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht spricht man ja nach außen anders als nach innen. Ne? Also nach innen, also innerhalb der Mannschaft in der Kabine, sollte die Analyse etwas kritischer ausfallen als auf der Pressekonferenz, wobei er jetzt ja auch nicht alles rosa-rot malte. Ne? Der trotzdem gesagt hat, dass er nicht gut war nach Ballverlusten etc. Aber ja, nur auf dem XG zeigen. Deswegen hatte ich ja vorhin die Tabelle kurz erwähnt. Nach XG wären sie Erster und nach XG hätten sie auch dieses Spiel gewinnen müssen. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit, weil wenn du dir die zweite Hälfte anschaust, hast du ja wenig Zweifel daran, dass Girona da die klar bessere Mannschaft war. Einfach weil sie so stark umgeschaltet haben und so eiskalt und Barca da nichts dagegen hatte. Also schön und gut Ballbesitz haben. Aber was man damit macht, nach Ballverlust und vorne, ist halt auch nochmal eine andere Geschichte. Von daher müssen sie sich an die eigene Nase packen, weil gut verteidigt haben sie jetzt über die ganze Saison nicht. Und das ist ja umso bemerkenswerter, weil sie letztes Jahr ja diese Rekorddefensive hatten. Stimmt. Und dass das jetzt so schief geht, das konnte man ja wirklich nicht kommen sehen. Also wenn wir nochmal Thema Prognosen aufgreifen, die meiste Defensive von Barca war ja das Rückgrat und der Hauptfaktor der Meisterschaft, dass das jetzt so völlig in die Hose geht, ohne dass du irgendwie einen Defensivspieler da hinten verloren hast. Also ja, Balde verletzt, aber du hast ja sogar noch...
Kam ja auch, also
es kam ja 3 Mann sogar neu dazu. Ne? In Inigo Neuzugang, in Cancelo Neuzugang und in Kubasi, der kam ja auch neu aus der eigenen Jugend. Also eigentlich hast du es ja sogar verstärkt in der Breite und Tiefe, die Defensive. Dass das so schief geht, konnte man nicht vorhersehen. Also ja, muss man echt mal hinterfragen, woran das liegt. Ich habe nicht so wirklich Antworten darauf.
Ja, was meinst du denn jetzt hinsichtlich Platz 2? Das ist halt noch eine der wenigen offenen Entscheidungen in La Liga. Wie gesagt, Girona 1 Punkt besser als Barcelona. Es sind noch 4 Spiele, um auf das Restprogramm mal zu schauen. Barca ist jetzt als nächstes, kriegen sie Real Sociedad zu Hause, dann auswärts bei Almeria, dann kommt Rayo und dann letzter Spieltag beim FC Sevilla. Girona muss als nächstes auswärts zu Alaves, dann kommt Villarreal, dann sind sie auswärts in Valencia und das letzte Saisonspiel ist dann zu Hause gegen Granada. Ich sehe bei beiden jetzt nicht unbedingt, dass da Teams dabei sind, für die es noch um alles geht, aber ja, so ein bisschen auswärts in Sevilla könnte schon unangenehm sein für Barca, aber für Girona könnte es auch jetzt gleich nächstes Spieltag auswärts bei Alaves schon unangenehm sein, weil die sind jetzt halt gerettet. Also ich weiß noch nicht, wer da jetzt wirklich Zweiter wird, aber warum sollte Girona nicht Zweiter bleiben? Also, was meinst du?
Ja, sehe ich auch so. Warum sollten sie nicht Zweiter bleiben? Also, Alaves hat jetzt 3 Siege in Folge, ne? Mhm. Vor allem alle 3-0 auch. Bemerkenswert, jetzt bei Valencia gewonnen. Mhm. Für Valencia, die haben jetzt ja zum Unzeitpunkt 3 Niederlagen in Folge, weil die kämpfen ja um Rang 7, aber der kann dann am vorletzten Spieltag schon futsch sein, weil jetzt haben sie schon 5 Punkte Rückstand auf Betis. Sprich, wenn es dann noch um Rang 7 gehen würde für Valencia, wäre das ein schweres Spiel für Girona. Aber wenn es um nichts geht, ist es vielleicht auch nicht ganz so ganz so schwer. Von daher, warum soll es nicht für Rang 7 reichen? Ich bin da voll bei dir. Also Stand jetzt, leichteres Restprogramm hat Girona für mich. Denn Real Sociedad, die kämpfen um Rang 6, die sind richtig unbequem. Haben die letztes Jahr nicht sogar im Camp Nou gewonnen? Bin mir nicht sicher. Echt? Müsste man nachgucken. Und
in Sevilla zeigt auf einmal gerade, ach, jetzt ist die Entscheidung gefallen, jetzt gewinnen wir doch mal wieder.
Ganz genau, ja. Und in Sevilla, da ist es immer schwer, egal ob es für die um was geht oder nicht. Die brennen immer, wenn die Großen kommen, sind die extra motiviert.
Und Ramos wird auf Rache aus sein nach dem Eigentor.
Ja, wahrscheinlich auch. Also ich sehe da keine 4 Siege für Barca, wenn ich ehrlich bin, im aktuellen Zustand. Ja, und ich sehe eher 4 Siege für Girona.
Das wäre dann noch...
Und deswegen,
peinliche, aber noch schlimmer eigentlich, dass wenn du da nicht mal Zweiter bist.
Das wäre wirklich schlimm. Du hast es kurz angerissen. Sie müssen in die Supercoppa aufgrund der finanziellen Lage. Ne? Das sind dann 8 Millionen Teilnahmegebühr plus weitere 8 roundabout, wenn du das Ding gewinnst. Plus natürlich TV-Einnahmen und so. Also es gibt wohl offenbar für Teilnahme und Gewinn an die 16 Millionen abzustauben für die Supercup-Teilnehmer. Das ist unfassbar wichtiges Geld für Barca. Mein Girona kann das Geld natürlich auch gebrauchen, aber Barca in der Situation mehr als jeder andere. Und deswegen wäre das finanziell einfach bitter. Sie haben ja jetzt schon die FIFA-Club-WM verpasst, ne, weil sie in der Champions League nicht ins Halbfinale gekommen sind. Da entgeht ihnen Batzen Geld und natürlich die Chance, würdest du verpassen, auch mal wieder einen Titel zu gewinnen. Also das wäre schon sehr, sehr bitter.
Einfachen Titel fast schon eigentlich so.
Ja, so einfach war es jetzt zuletzt nicht, aber ja.
Zwei gute Spiele,
Titel, ganz genau. Ja. Also auch dafür Positivität in der Mannschaft sorgen, ne? Stand jetzt, ich glaube, ich bleibe so. Also das könnte jetzt, du hast auch beide Spiele gegen Girona gewonnen, also ja, viele Argumente hast du jetzt nicht zu sagen, ja, ich müsste auf jeden Fall am Ende vor denen stehen. Ja, ich glaube, Girona wird Zweiter. Das wäre auch, mit Blick auf die ganze Saison, wäre das, glaube ich, auch irgendwie der Abschluss, der jetzt nicht so unverdient wäre. Ne?
Irgendwie, ja. Weil sie, wie gesagt, starken Fußball spielen und deswegen bestimmt auch für Furore sorgen können in der Champions League, weil ich sehe jetzt noch nicht, dass es da den großen Ausverkauf gibt. Klar, ein Savio dürfte oder wird, glaube ich, sicher zu Man City zurückkehren, aber wir haben ja trotzdem noch die ganzen Dovbyks und Alex Garcias und Co., also die können schon weiter für Furore sorgen. Wir bleiben noch kurz bei Barca, da gab es jetzt ein bisschen Aufreger um einen Spieler, das ist Vitor Roque, der spielt ja kaum oder nicht so, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Ich meine, selbst wenn Lewandowski mal auf der Bank sitzt, dann steht Vitor Roque nicht in der Startelf. Da hatte sich jetzt auch der Berater zu geäußert und fordert mal Einsätze. Ich lese nur mal kurz vor. Entweder geht der Spieler oder er bleibt. Er steht unter Vertrag, damit der Club ihm Minuten gibt. Wenn der Club entscheidet, dass er nicht bleiben kann, dann geht er per Verkauf. Hui, auch irgendwie ziemlich deutlich von wegen, hey, macht was. Entweder er wird verkauft oder er spielt jetzt, was interessante, schon fast Pistole auf die Brust ist für Barca. Ich glaube, die Freundin von Vitor Roque hat auch irgendwas eindeutig, doppeldeutiges getweetet. Also ist jetzt auch nicht unbedingt, macht es jetzt ihm wahrscheinlich auch nicht einfacher, aber ich glaube, seine Situation generell ist ja auch einfach nicht optimal und hat man sich ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, definitiv, der Spieler hat sich das anders vorgestellt, der kaum spielt, also jetzt wurde er wieder nicht eingewechselt, ganz, ganz wenig Spielzeit nur, offenbar ist die Akklimatisation vom brasilianischen Fußball an den europäischen und dann auch an La Liga, die mit Barca noch der Drucksituation und der Konkurrenzsituation so schwer, dass es offenbar aktuell gar nicht reicht oder Xavi ist da nicht zufrieden mit dem, was er sieht und sieht halt auch keine Zeit in Ruhe ranzuführen, weil es waren ja immer sehr, sehr wichtige Spiele. Ist ja nicht so, also jetzt kannst du vielleicht ein bisschen testen, wobei du musst ja jetzt auch Zweiter werden unbedingt, also auch wieder keine so richtige Zeit. Ja, und die Rede ist davon, dass sie ihn auf jeden Fall im Sommer verleihen wollen, also der Verein, aber offenbar möchte der Spieler das nicht. Umso bemerkenswerter die Aussagen, denn normalerweise würdest du ja schon sagen, hier, eine Laie tut vielleicht allen gut zu einem guten Club. Ich bin ja von sowas immer, Fan ist too much, aber ich finde es ja nicht so schlecht, wenn du sagst, du findest einen interessanten Club, wo du ein Jahr spielen kannst, der auf dich setzt. Und dann kommst du zurück, hast ein Jahr gespielt, hast dich an Europa akklimatisiert.
Und dann geht es vom Neuen los, aber irgendwie wollen sie das scheinbar nicht. Und André Curie, sein Agent, ist umso mehr bemerkenswerter, warum er ja die Pistole auf die Brust setzt, Barca. Hm. Der ist ja ehemaliger Barca-Scout gewesen. Hat unter Bartomeu richtig Asche bekommen für.
Natürlich.
Ja, ja. Irgendeinen Millionenvertrag gehabt, damit er in Brasilien hier ein bisschen scoutet und ein bisschen was auch immer treibt. Also da ging es nicht immer mit alles sauber ab. Und also eigentlich Ex-Barca-Angestellter, jetzt Agent. Und dann solche Aussagen, obwohl er dem Verein angehört hat. Und ja, verstehe ich jetzt auch nicht, warum er sich da öffentlich so deutlich äußert. Ich meine, intern kann man es ja vielleicht so kommunizieren, aber dass man öffentlich so sagt, nee, Laie kommt für mich oder kommt für uns nicht in Frage, das ist schon hart. Also ja, unschöne Baustelle für Barca. Ja.
Um nochmal die Zahlen kurz zu zeigen, also als er im Winter kam, da wurde er gleich die ersten 7 Mal in der Liga immer eingesetzt. Dazwischen gab es eine Gelb-Rot-Sperre, okay, in der Champions League noch gar nicht eingesetzt und jetzt eben die letzten 3 Spieltage gar keine Minuten mehr bekommen. Also ist schon, ich erinnere mich noch wieder im Januar, Februar, viele gesagt haben, so oh, geil, Barca macht es wieder mit Vitor Roque viel besser als Real mit Güler. Ja, der wurde halt geduldig aufgebaut, auch nach verpasster Hinrunde und wird ja halt jetzt in der Rückrunde, oder jetzt nach der Meisterschaftsentscheidung zweimal jetzt schon Startelf gewesen, wird der da halt jetzt ab und zu eingesetzt und kommt da auf seine Minuten, was vielleicht auch nicht der perfekte Weg ist, aber zumindest ist es da wesentlich ruhiger und der Spieler will bleiben, der Verein will ihn halten. Ancelotti hat das auch schon klargestellt. Also es geht auch immer anders. Es muss nicht immer gleich, nur weil man die ersten 3-4 Spiele direkt mal eingewechselt wird, heißt das nicht, dass er voll da ist und voll einschlägt, weil auch da brasilianischer Fußball ist schon auch taktisch nochmal was anderes. Vinicius hatte da ja auch große Probleme. Man hat gemerkt, dass er da komisch anläuft oder einfach noch viel lernen muss und so wird es einem Vitor Roque da ähnlich ergehen. Mal gucken, was das wird im Sommer. Wollen wir noch ein bisschen weitermachen mit La Liga, bevor wir so später zur Bayern-Vorschau kommen. Wir hatten schon ein bisschen Abstiegskampf erwähnt, von wegen Alaves ist gerettet mit 3 Siegen in Folge. Alle zu 0 ist schon der Hammer. Also die sind gesichert. Auch der FC Sevilla ist jetzt mathematisch gesichert. Gut, das war an sich jetzt, gab es auch nicht mehr viele Zweifel, aber trotzdem dann eben Granada mit 3-0 abfertigen ist vielleicht auch nicht die ganz große Kunst. Und trotzdem, Sevilla hatte ja hier und da seine Probleme in dieser Saison und jetzt die letzten Spiele sah das wieder deutlich besser aus, auch die Mannschaft auch offensiv da wieder ein bisschen griffiger. Jetzt selbst Jesus Navas, der alte Mann, kommt zu seiner ersten Torvorlage in dieser Saison, also da glaube ich, wird man auch im Sommer die richtigen Entscheidungen treffen und die Mannschaft ein bisschen verjüngen, dass vielleicht auch ein Jesus Navas nicht immer jedes Spiel machen muss, also da glaube ich, wird es für Sevilla nächstes Jahr vielleicht nicht wieder Abstiegskampf sein, aber das sagt sich jetzt so einfach. Und dann, Alex, Ausrufezeichen von Celta. Hat man auch in der Vorschau kurz gesagt, ich hatte auf Villarreal-Sieg getippt, weil die richtig gut drauf waren. Du hattest unentschieden, aber nö, Celta gewinnt. Gut, halt auch wegen eines frühen Platzverweises, aber trotzdem auch spät noch. Lange hat es 2-2 gestanden und dann kommt trotzdem noch Aspas irgendwie in der Schlussphase und macht das 3-2. Also die sind jetzt noch nicht durch, aber das war schon ein big, big, big win.
Ja, absolut. War auch ein stimmungsvolles Spiel. Also das zweite Partidazo hinter dem katalanischen Derby, da ging es richtig ab. Es gab Lattenschüsse, es gab eine direkte rote Karte nach VAR-Intervention, völlig zu Recht, mit gestreckten Beinen feuert er ihm aufs Schienbein. Also wirklich so ein krasses.
Ein Legbreaker.
Wirklich ein Legbreaker. Und der arme Kerl, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war von Celta, der hatte nicht mal den Schienbeinschoner so hochgezogen. Also Schienbeinschoner und Stutzen waren wie immer diese ganz kleinen und runtergezogen.
Selbst schuld an aber
auch. Wie so Pedri und Co. das auch machen, ne? Ja. Und er hat ihn voll am Schienbein erwischt, danach eine riesige Wunde, also offene Sohle mit den Stollen am Schienbein erwischt, brutales Einsteigen, völlig zu Recht dann rot gegeben.
Für Santi Comesagna, ja.
Ja, aber wirklich verrückt. Und dann auch ein ähnlich dummer Elfmeter verschuldet. Ich glaube, Aspas rennt aus dem Strafraum raus und wird umklammert und nimmt das Geschenk dann natürlich an. Aber
der Ball kullert so raus, was macht bei ihnen da? Warum
also wirklich, den Arm hin? Das ist wirklich, dumm. Wirklich völlig wild. Und ja, und dann kommen sie aber in Unterzahl sogar noch zum Ausgleich, Villarreal, aber Celta hatte dann schon auch wieder ein schönes Tor geschossen, also auch ein gutes Spiel von Celta, aber mal wieder gesehen, vorne sind sie für Tore gut, hinten auch immer für Gegentore, 52 Gegentore schon kassiert, das ist jetzt auch nie so wenig, aber ja, big, big win für Celta und jetzt sind es 8 Punkte, glaube ich, Vorsprung, ne? Auf Cádiz, weil die verloren haben, also von daher noch nicht mal ganz mathematisch, aber Celta wird das zum Glück schaffen, sage ich mal, denn das wäre schon bitter gewesen, wenn sie in die zweite Liga gehen. Jedes Jahr schaffen sie es ja mit Ach und Krach, aber man sieht schon, spielerisch sind sie wesentlich besser als die Mannschaften, die da unten stehen, vor allem als Cádiz. und Mallorca. Und deswegen ist das schon verdient, wenn sie sich wieder retten können.
Ja, vorne hui, hinten pfui, das kann man für beide Mannschaften sagen. Villarreal hat mit 58 Gegentoren ja sogar mehr als Celta, weil vorne funktioniert. Sørloth spielt eine überragende Saison, auch Gerard Moreno macht seine Treffer, Baena ist der beste Vorlagengeber, Pino ist aktuell verletzt, Guedes haben sie sich geholt, also da kommt schon viel zusammen. Aber hinten merkt man, nach dem Abgang von Pau Torres wurde die Abwehr jetzt nicht unbedingt verjüngt. Raúl Albiol stand hier und da auch mal wieder fehl am Platz, also da würde ich fast fordern, dass da 2-3 neue gute Innenverteidiger im Sommer kommen, um einfach die Abwehr zu stabilisieren. Auch viele Disziplinprobleme. Die Mannschaft war 277 Minuten in dieser Saison in Unterzahl, also mit Platzverweisen nur 7 Minuten in Überzahl. Auch da hat, glaube ich, Marcelino die ein oder andere Stellschraube zu machen. Aber ja, Villarreal dürfte jetzt mit Europapokal ähnlich wie Valencia mathematisch nur noch minimale Chance nichts mehr werden. Aber die gute Nachricht ist halt, dass Celta bleibt. Ist ja schon irgendwo ein Kult. Club und da hat eben auch nach Rafa Benitez Abgang hat der junge Coach Giraldez hat da jetzt aus 6 Spielen 10 Punkte geholt, also es geht schon und natürlich ist es auch so ein bisschen diese Crunch-Time, wo dann Celta meistens doch liefert, wo auch Aspas mal wieder merkt, ah okay, ich schnüre noch mal ein bisschen die Schienbeinschoner, ziehe ich ein bisschen höher, jetzt liefere ich doch ein bisschen mehr ab und ja, dadurch sind sie jetzt da fast gerettet und das heißt dann auch auf der anderen Seite, also dass Granada schon fast weg war, ja, auch wenn es zuletzt ein paar gute Erfolge gab, aber die haben jetzt gegen Sevilla verloren, Cadiz gegen Real Madrid verloren, was keine große Überraschung ist, aber da wird es halt jetzt super schwierig und nur durch Atletico-Sieg auf Mallorca ist es überhaupt noch möglich, dass sich beide rein minimalistisch, mathematisch retten kann. Ich glaube auch Rayo könnte auch noch mit Runden reinrücken, aber das Abstiegskampf ist jetzt auch fast entschieden, ne?
Ja, sehr früh vor allem. Also es geht ja fast um nichts mehr. Ne? Champions League ist durch, kann man sagen. Also ja, 6 Punkte oben, Atleti, ja. Aber da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Und ein Abstiegskampf ist es auch nicht eng. Da sind es auch 6 Punkte Vorsprung von Mallorca auf Cadiz. Also das Einzige, ja, ist es spannend zu sagen, wer wird Sechster und Siebter, ne? Real Sociedad und Betis, ist jetzt auch nicht der Superdrama schlechthin. Also irgendwie, ja, sehr, sehr früh, sehr, sehr viele Entscheidungen, da wird nicht mehr so viel passieren, glaube ich, am Ende in der Tabelle oben wie unten, die Meisterschaft auch längst entschieden. Ja, ein bisschen mehr Drama hätte man sich vielleicht dann doch gewünscht, aber ja. Gab es halt nicht in der Saison.
Drama gab es ein bisschen zwischen Rayo und Almeria. Almeria hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Das aber ja so ein typisches FIFA-Spiel, wo dann der Controller nicht unbedingt gute Überlebenschancen hat. Also 27-7 Abschlüsse aus Rayo-Sicht, 10-2 davon aufs Tor. Ja, aber das Spiel geht 0-1 aus, weil auch Luis Maximiano bisschen, also Almeria-Torwart, ganz gut über sich hinausgewachsen ist, auch öfter mal angeschossen wurde teilweise, aber er ist der erste Torhüter in dieser Saison, der 10 Schüsse pariert und zu 0 bleibt, also da irgendwie Almeria, da wenn einfach mal die Entscheidung gefallen ist, dieser psychologische, okay, jetzt können wir Befreiter aufspielen, dann läuft es auf einmal ein bisschen besser, auch wenn, wie gesagt, der Sieg jetzt nicht unbedingt mega verdient war, aber hey, zweiter Saisonsieg, zweites Mal auswärts, jetzt müssen sie nur noch mal daheim gewinnen, aber Barca kommt ja noch, oder wie war das?
ich habe mir gerade hier die Statistik angesehen. Rayo hatte 12 Schüsse außerhalb des Strafraums. Ja. 4 davon waren ab der Hälfte der Hälfte. Also jetzt nicht ganz Mittellinie, aber auch nicht am Strafraum, sondern wirklich aus 35 plus Metern haben sie allein 4-mal aufs Tor geschossen. Ich weiß nicht, was da los war. Also ja, Dauerbeschuss aus allen Lagen. Also es sieht wirklich kurios aus, diese Shotmap hier, von wo die Schüsse überall abgefeuert wurden. Ja, es sind natürlich geringe Schusschancen. Deswegen trotz 27 Schüssen nur ein XG von 1,4, also da würde man ja höheres erwarten, aber ja, es war offenbar wirklich wie im Handball ein Dauerbeschuss und Almeria macht halt das eine Ding rein mit seinen 2 Schüssen aufs Tor, einer davon drin, aber eben die haben halt aus dem 16er das eine Ding gemacht. Ja, manchmal ist halt Fußball auch so, ne? Wir sprachen über XG, da hat mal wieder die Mannschaft gewonnen, die weniger getan hat, aber ja. Ist ja auch wurscht. Also ganz wurscht ist es nicht. Rayo kann natürlich noch absteigen, also für die natürlich ein bisschen bitter, aber der Vorsprung sollte ja trotzdem groß genug sein, weil Cadiz einfach so schwach ist.
Genau. Und spielerisch limitiert. Okay, soweit Abstiegskampf. Und jetzt können wir noch ein bisschen vorausschauen auf die Champions League, auf Real Madrids Rückspiel gegen den FC Bayern am Mittwoch. Da steckt einiges drin. Die Bayern hatten jetzt ihre Generalprobe am Wochenende 1-3 verloren. Das ist keine Schande, weil der VfB Stuttgart einfach einen unfassbar guten Fußball spielt und natürlich auch ein bisschen B11 bei den Bayern war. Und dann hast du hier und da noch ein bisschen Verletzungsprobleme wieder. Dyer irgendwie läuft mit Turban rum. Guerrero ist jetzt ganz raus fürs Rückspiel. Musiala wurde wieder geschont, dürfte aber starten. Genauso auch Sané dürfte wieder starten, auch wenn der hier und da Schmerzmittel nimmt und alles. Also die legen schon viel in diese Waagschale, alles auf Real Madrid setzen. Logisch, es ist ihre letzte Titelchance. Deswegen steckt da schon viel drin. drin, aber es ist, wie schon gesagt, im Hinspiel war gefühlt Bayern näher am Maximum als Real Madrid und Real Madrid kann da eher noch ein bisschen Schippen zulegen. Carvajal kehrt zurück in die Startelf, also da wird ja nur Alaba das Rückspiel jetzt verpassen und auch da hat jetzt gegen Cadiz wurde auch die, war für mich auch die Innenverteidigerfrage klar, wer neben Rüdiger verteidigt, weil Militao hat jetzt erst gegen Real Sociedad, auch jetzt gegen Cadiz so zwei, drei Böcke, wo du merkst, da fehlt noch was am Rhythmus, da ist er noch nicht ganz mit der Spannung. Also Nacho hat das gut gemacht, wird das auch, glaube ich, jetzt wieder neben Rüdiger ganz gut machen, ohne vielleicht, heißt nicht, dass er nicht fehlerfrei sein wird, aber da gehe ich schon davon aus, dass Real Madrid da ins Finale einzieht. Ein bisschen Drama gehört dazu, vielleicht sogar auch mal wieder Verlängerung, aber ich glaube, da werden einige Tore fallen und Real Madrid am Ende eben das Typische wieder leidensfähiger mit dem Druck von Bernabéu. Einfach erzeugst du so einen Druck und kannst dann auch einfach mal den Gegner selbst einschnüren, der eben nicht ganz so zusammenhält und wenn dann wieder ein Kim hinten verteidigt, der halt sich immer noch nicht so richtig zurechtfindet, dann sollte das schon zu machen sein. Nicht locker, aber Real Madrid muss da fast schon, in Anführungszeichen, muss da fast schon ins Finale einziehen.
Ja, muss ist natürlich ein großes Wort, aber wird. Ich mache aus deinem Muss ein Wird.
Oh, nehme ich auch.
Nee, auch für mich sind sie Favorite. Ich habe es ja schon auch am Freitag natürlich angesprochen in unserem Quickie-Tacker. Mhm. Ich glaube schon, dass mit Heimvorteil Bernabeu, der so breiten Brust jetzt, ne, du gewinnst ja wirklich auch mit der B11 die Spiele, auch in San Sebastian ja wieder gewonnen. Hatten sie gar keinen Bock, aber gewonnen haben sie trotzdem. Also wenn du immer wieder gewinnst und gewinnst und gewinnst, du verlernst ja das Verlieren. Das ist ja so ein bisschen das Gegenteil von Barca, ne? Die so viele Spiele verloren haben, dass du dann, wenn du mal in Rückstand bist, ne, dann zitterst und zauderst und kriegst den Kopf nicht frei und hast halt Angst und es lähmt und so. Und bei Real Madrid ist das Gegenteil, weil sie ja nur zwei Pflichtspiele in der Saison verloren haben in der Liga 1.
Letzte Heimniederlage vor 13 Monaten.
Genau, aber sie verlieren ja so selten, dass sie das gar nicht mehr kennen und da gar nicht mehr dran denken, wie es überhaupt sein könnte zu verlieren. Ne?
Auch im Klassiko,
auch im Klassiko lagen sie ja zweimal zurück und das stört sie ja gar nicht, weil sie dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis haben. Und deswegen glaube ich auch, dass sie die Bayern schlagen werden und weiterkommen werden. Also schlagen müssen sie ja, weil es ging ja nur 2-2, außer du musst ja gewinnen und sei es nach Verlängerung oder Elfmeterschießen. Aber mit diesem Selbstverständnis von Real Madrid jetzt zu Hause, jetzt noch Meister geworden, das gibt ja auch nochmal einen kleinen Push, ne? Eine gewisse Lockerheit. Ich glaube, Real verspürt da auch ganz, ganz wenig Druck. Und deswegen bin ich bei dir. Es wird wahrscheinlich wieder sehr spannend werden. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Bayern irgendwie in Führung geht. Mhm. Ja, würde mich auch nicht überraschen, nach, keine Ahnung, 18 Minuten Harry Kane, irgendwie haut einen rein. Aber Real Madrid ist so abgezockt, so locker, hat so viel Selbstverständnis, dass ich da keine Zweifel habe, dass es vielleicht wieder eine Remontada gibt und dass sie am Ende auch mit dem Bernabeu im Rücken, ne, dieses Spiel gewinnen werden und dann ins Finale einziehen.
Ja, der Faktor Tuchel könnte halt so eine Sache sein, der hatte jetzt viermal war er bei Real Madrid und hat nie verloren, also der wird sich schon auch, glaube ich, was ausdenken. Ich halte ihn immer noch für den überragenden Trainer, menschlich vielleicht schwierig, aber der wird schon irgendwo noch ein paar Joker irgendwie im Ass-Ärmel, aber das ist dann auch eine Personalfrage. Wird ein De Ligt fit, wird ein Leimer fit, wobei der hat jetzt, glaube ich, schon wieder gespielt, also da gibt es ja hier und da noch ein paar Problemchen. Gnabry, Upamecano, wie fit werden die sein, oder Upamecano eh gar nicht, da müssen wir selbst nochmal gucken. Also da haben wir auch bei Real total viel geplant und noch vor. Wir hatten ja eh jetzt natürlich wilde Tage zwischen zwei Halbfinalspielen noch eine Meisterentscheidung. Ja, nehmen wir noch. Ihr hättet uns gerne auch noch die Mbappé-Entscheidung oder Großverlängerung dazugeben können. Wir hätten auch locker noch 30 Artikel mehr schreiben können in 3 Tagen, aber gut. Also da wird es eh noch ein bisschen was zu lesen geben. Aber ich freue mich einfach auf ein geiles Spiel wieder. Halbfinale, da waren ja beide Halbfinals, hatten es drin. Die Viertelfinals waren auch schon sehr attraktiv und konnten sich sehen lassen. Und drücke einfach die Daumen dem BVB und habe eigentlich keine Lust auf ein PSG-Real Madrid-Finale. Einfach nur, um dieser ganzen Mbappé-Thematik noch ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber ja, wie gesagt, falls BVB-Fans hier zuhören, wir drücken die Daumen, aber da ist jetzt Prognose auch eher überschaubar, weil ne, es ist halt der mögliche Weltfußballer spielt halt bei denen.
Ja, von der Storyline wird es passen, sage ich ganz ehrlich, wenn Mbappé auf Real trifft und dann die Überschriften dementsprechend dann sind, so von wegen, ne, gegen seinen zukünftigen Verein und dies, das. Und das würde passen und deswegen bleibe ich bei meinem Finaltipp. Ich glaube, das Finale wird PSG gegen Real Madrid heißen, weil beide ihre Heimspiele gewinnen. Die einen vielleicht knapper als die anderen. Also, Dortmund hat jetzt natürlich auch wieder ein tolles Spiel geliefert, auch mit B11, ne? Die Reus-Geschichte, was ganz Besonderes, schönes Tor geschossen. Also da ist der BVB schon natürlich auch jetzt wieder motiviert und wieder mit mehr Selbstbewusstsein.
PSG aber ich glaub, übrigens spielfrei, also das meine ich so mit PSG, ja, die haben alle Möglichkeiten nutzen, um irgendwie noch was rauszuholen. Also
das macht, der Verband. Macht die Liga nicht selten, dass man dann ja, seinem Vorzeigeklub in dem Fall ein bisschen unter die Arme greift, hat Geschmäckle, Nils, ist ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, ist nicht so schön, gehört sich eigentlich nicht, aber so ist das halt in Frankreich leider, wenn da sogar der Staat interveniert, damit Mbappé den Verein nicht verlässt, ne? Ist ja so in den letzten Jahren passiert.
Macron, und,
von daher, ja, das ist eine unschöne Geschichte, aber ich glaube trotzdem, es ist ein bisschen zu viel für den BVB, was da auf sich zukommen wird.
Ja.
Und die BVB-Abwehr ist ja auch nicht sattelfest und wir hatten ja im Hinspiel schon Glück mit Doppelpfosten. Ja, ja. Also ich glaube, PSG wird das drehen, wird das Rückspiel gewinnen und Real Madrid wird vielleicht so ein stimmungsvolles 3-2
ich nehme 4-2
rausholen. Und dann, du nimmst ein 4-2, okay, aber auf jeden Fall Finaltipp PSG, Real Madrid. Ja,
meiner auch. Okay, das war schön, da freue ich mich drauf. Und wo kann man sich noch drauf freuen? Oder ich glaube, Alex, ein bisschen konntest du dich trotzdem auch an diesem Samstag freuen, ja, dein Geburtstag. Aber es gab ja trotzdem noch eine kleine Meisterschaft zu feiern aus dem Barca-Lager. Also jetzt Barca Femini, was war es, die 5. Saison in Folge Meisterschaft. War klar, dass es irgendwann passieren wird, wie bei Real auch. Aber jetzt ist es schon passiert und jetzt gilt, glaube ich, der Fokus nur noch dem Champions-League-Finale 25. Mai in Bilbao gegen Olympique Lyon. Ne? Also auch da noch kleine Glückwünsche von mir
an Barca. Schön, danke sehr.
Bitte sehr.
Ja, es ist der Vorzeige, die Vorzeigemannschaft beim FC Barcelona, dieser Tage und dieser Jahre, muss man ja sagen. Also die Mädels, die machen da richtig Stimmung und ja, sind natürlich die wahrscheinlich beste Vereinsmannschaft der Frauen seit vielen, vielen Jahren. Stehen ja auch im Champions-League-Finale wieder gegen Lyon, das ist der Angstgegner. Dieses Champions-League-Finale gab es schon das ein oder andere Mal und ich glaube, immer hat Lyon gewonnen. Also da wird es spannend. Ja, sie sind auf Triple-Kurs, die Mädels. Von daher, ja, wenigstens die eine Mannschaft, die natürlich ja, für positive Schlagzeilen sorgt. Wobei ja die Barça Athletic, die zweite Mannschaft, ja auch auf Kurs ist.
Ja, ja.
Die sind nämlich Zweiter in der dritten Liga, in der zweigleisigen dritten Liga, sind damit auf Playoff-Kurs. Erster ist sehr positiv. Deportivo La Coruña mit 4 Punkten Vorsprung. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Spiele sind es noch? Ich glaube, 5 sind es noch, ne? Ne, 3 sind es noch. Also es wäre natürlich eine sehr schöne Sache, wenn Depor wieder in die zweite Liga zurückkehrt, denn nur der Erstplatzierte steigt da direkt auf. Platz 2 bis 5 gehen in die Playoffs. Die spielen dann gegen die anderen von der anderen Seite. Jetzt gucke ich gerade, wo ist Real Madrid?
Nicht. Die sind Abstieg gerettet, also Klassenerhalt gerettet. Jetzt glaube ich, frisch am Wochenende. War eine schwierige Saison. Aber in der anderen Gruppe ist es spannend, da hat sich jetzt Castellón den Aufstieg oder den direkten Aufstiegsplatz gesichert, in der anderen Gruppe der dritten Liga. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon mal zweite Liga waren. Bestimmt sind die auch so ein kleiner Kultclub, weil die haben auch so einen deutschen Twitter-Account.
Die waren schon. Liegt bei Valencia. Valencia, Villarreal, die Ecke da unten. Ja, also Gratulation nach Castellón. Auf jeden Fall, weil ich gucke jetzt auch gerade, Córdoba ist Zweiter, Ibiza Dritter, Malaga auf Playoff-Kurs, da drücken wir natürlich erst recht die Daumen. Ich glaube, die Playoffs müssten sich auch schon sicher haben, auf jeden Fall, wenn ich das richtig sehe. Von daher, und dein Recre, ja, ist Sechster und würde die Playoffs verpassen, stand jetzt, weil...
Bisschen am Straucheln, ja.
Ja, weil Ceuta 4 Punkte Vorsprung hat.
Ja. Mal gucken.
Also vielleicht wird es noch was mit Recre hinten raus, aber wird schwer. Aber auf jeden Fall, ja, drücken wir natürlich Malaga und unserem Freund, dem Kollegen Pakulat.
Genau.
Schöne Grüße, Fabi. Die Daumen, dass Malaga über die Playoffs dann vielleicht. Oh, apropos Playoffs, vielleicht dagegen Barca. Möglich wäre es.
Oh, wär lustig.
Weiß ich nicht, ob ich jetzt noch die Daumen drücke, Fabi.
Schauen wir mal. Ja, und in der Segunda Division, da kann Leganes doch noch gewinnen. Jetzt erster Sieg seit irgendwie 5 unentschiedenen Folge. Sie bleiben Erster und punktgleich mit Valladolid. Eber dahinter mit 3 Punkten. Also da ist auch noch nichts entschieden, auch wenn, wie gesagt, Leganes und Valladolid auf einem guten Kurs sind. Wir sind jetzt auf Kurs. Ende der Aufnahme. Oder hast du noch was? Nö. Dann danke dafür. Ach, Tippspiel haben wir noch. Das war, ich weiß gar nicht, Sieges ist der Tippspielsieger. Ich glaube, das könnte Simon sein. 19 Punkte, gar nicht so viel. Vorne weiter Kiran, also auf Titelkurs. Auch jetzt, wo ja schon die Bonusfrage zur Meisterschaft dazugekommen ist. Mal gucken, was noch passiert. Da oben Kiran, wie gesagt, auf Titelkurs. Jo, ansonsten, danke fürs Einschalten. Die Hasta la Proxima. Auf die schöne Woche. Ciao, ciao.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka-podcast.